Ich lese mal aus Apostelgeschichte Kapitel 9, die ersten 10 Verse. Apostelgeschichte Kapitel 9, die ersten 10 Verse. Die Bekehrung von Saulus. Saulus verfolgte die Jünger und Jüngern, der Herrn weiterhin voller Wut und mit schweren Drohungen. Er ging zum obersten Priester und ließ sich Briefe an den jüdischen Gemeinden in Damaskus geben. Darin wurde ihm die Vollmacht erteilt, auch dort nach Anhängern der neuen Lehre zu suchen und sie gegebenenfalls Männer wie Frauen festzunehmen und nach Jerusalem zu schaffen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zum Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich?
Wer bist du, Herr?
Fragte Saulus. Die Stimme sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber stehe auf und gehe in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Die hörten zwar die Stimme, aber die sahen niemand. Saulus stand von der Erde auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts mehr sehen. Da nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Junge namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte, Hananias, ja, Herr, antwortete er. Der Herr sagte, steh auf und gehe in der gerade Straße in das Haus von Judas und frage nach Saulus aus Tarsus. Er ist dort und betet. Gott segne sein Wort zu uns. Lass uns kurz zusammen beten, bevor wir zum Gotteswort. Vater, wir danken dir für dein Wort. Vater, wir danken dir, obwohl dein Wort nicht neu ist, dass du uns jeden Tag neu von dein Wort ansprechen möchtest. Und in unseren Leben hinein, dass du reinsprechen möchtest. Vater, wir danken dir für deine Liebe, für deine Treue, dass du mit uns reden möchtest. Wir danken dir für die Freiheit, die wir haben, zusammen zu treffen. Vater, wir bitten dich auch heute für jede von uns, öffne unsere Augen, öffne unsere Herzen, dir zu hören, dir zu verstehen. Vater, wir danken dir. Amen. Könntest du dir vorstellen? Ich glaube, es gibt nicht so viele Leute hier. Du kannst mit Händen zeichnen, wenn du möchtest. Wie viele Leute lieben es, zum Zahnarzt zu gehen? Nö, okay. Wir haben ein paar Leute hier, haben ganz nette Zahnärzte. Du hast einen guten Zahnarzt dann? Ist aber schön, ja. So, wenn die nette Zahnärzte haben, das ist gar nicht schlecht. Ne? Wir haben auch einen sehr, sehr netten Zahnarzt, haben wir. Aber könntest du dich vorstellen, du gehst dann zum Zahnarzt für deinen Termin und du weißt schon, wird eine Behandlung geben. Also nicht nur, dass er in deinen Mund gucken möchte, dann zum Kontrolle, da wird eine Behandlung stattfinden. Und du kommst dann in ganz normale Rezeption im Zahnarzt und alles ist schön hell. Aber dann du gehst im Raum vom Zahnarzt, und das ist genau wie Wolfgang beschrieben hat da im Bergwerk. Es ist pitchdunkel, schwarz. Schwarz wie Nacht. Und du hörst eine Stimme im Hintergrund, ah, hallo, herzlich willkommen. Ja, heute ist ein bisschen blöd, ne? Also leider, die Rollladen sind runtergekommen, ich kriege die nicht mehr hoch und die Lampen sind alle ausgegangen. Ich gebe mich aber Mühe, setz dich mal hin. Ja, du kannst mal die Stühle finden da, fummel mich da ein bisschen rum. Ja, du findest mal den Stuhl, setz mir da hin, ich komme gleich. Ich glaube, ganz wenige von uns würden mal denken, wuppie, wow, das wird ein Abenteuer sein. Wow, wow, gucken wir mal. Ja? Und dann, okay, irgendwie dann, du findest den Weg zum Stuhl, du sitzt mal dann hin und dann hörst du dann plötzlich. Er sagte, kein Problem, ich bin jetzt in der Nähe. Es wäre schrecklich, oder? Ja, wäre nicht so schön für uns. Aber da im Sinne von, wir können mal sagen, in ganz schwierige Situation, mindestens der Zahnarzt gibt sich Mühe. Obwohl er nichts sehen kann. Und ich kann dir eine andere wahre Geschichte dann erzählen. Hallo? Ich stehe hier am Flughafen gerade angekommen. Holst du mich ab? Du bist schneller dran als ich. Ich wollte dir dieselbe Frage stellen. Flug aus London gelandet. Und ich stehe schon. Die Passagiere, die kommen durch. Wo bist du? Ja, ich stehe hier in der Ankunftshalle. Ich auch. Hä? Welche Flugnummer dann? Ja, BA4424 nach Budapest. Och nein, BA5334 nach Bukarest wäre der richtige Flug gewesen. Ehrlich, aber falsch. Ja, mindestens könnte man sagen, die beide Stecke fangen mit B an und enden mit T. Ne? Also da sind beide richtig. Ja, aber der Freund von mir hat in Bukarest auf seinen Freund gewartet und der Freund hat den Flug nach Budapest genommen. Und die sind ein bisschen weit auseinander. Ne? Wir werden hier dann in der Lebensgeschichte von Saulus sehen, dass er einerseits ehrlich, aber sich auf dem falschen Pferd gesetzt hat, sozusagen. Aber wir sehen eigentlich bei Saulus, wie wir das hier, wo wir gelesen haben, bei Saulus war das viel intensiver. Der Saulus war wirklich fanatisch. Ja, in dieser Ausführung seines Hexenjagds auf Christen. Lassen wir uns das kurz mal da angucken, den Hintergrundgeschichte hier, die wir sehen. Diese neue christliche Gemeinde, wie wir im Neuen Testament da hier sehen, wächst an so viele verschiedene Orte und damit auch, wir sehen jetzt in der Zeitpunkt besonders von der Apostelgeschichte, wächst auch die Verfolgung der Christen ganz schnell auch. Weißt du, es gibt heute in 76 Länder zumindest, wo Christen und andere religiösen Gemeinschaften verfolgt werden. Ja, und schätzungsweise in diesen Ländern leben über 360 Millionen Menschen. Und viele davon werden ganz stark verfolgt. Wir wissen auch, genau wie das auch bei Paulus war, es gibt Leute und sie denken, dass sie entweder die Regierung oder die denken, dass die Gott selbst was Gutes tun, indem sie Christen verfolgen, vielleicht foltern und am schlimmsten auch töten. Und wir sehen bei Saulus, Saulus hat einen starken, strengen, disziplinierten religiösen Hintergrund. Und voll überzeugt geht er auf diese Hexenjagd. Und wir sehen eigentlich bei Saulus, was wir dann von ihm hier dann sehen, was für eine Energie, was für eine Dynamik, was für eine Leidenschaft, die man in Paulus Leben sieht. Aber auch für uns zu merken, Leidenschaft und Energie können auch total falsch investiert werden. Einfach weil jemand leidenschaftlich ist und voller Energie ist, bedeutet nicht, was er verfolgt, ist richtig ist. Im Sprichworte 14, Vers 12 steht, manche Mensch hält seinen Weg für den richtigen, aber am Ende führt er ihn in den Tod. Und wir sehen hier, Saulus ist unterwegs nach Damaskus. Er sucht dort dann Briefe, ja, dass er dort in Damaskus, bei der großen Gemeinde in Damaskus, heißt das dann auch, dass hier auch an diesem Ort möglicherweise die Gemeinde wächst und auch die Verfolgung wächst. Und als ich das gelesen habe, wo steht Damaskus heute? Wenn wir so an Damaskus gucken, als ganz große Stadt, glaube, ganz interessante historische Stadt, aber jetzt zerstört, in viele Teile zerstört und von einer Diktatur dann geführt. Und nicht so viel jetzt von einer Gemeinde zu hören. Und Saulus sah seine leidenschaftliche Engagement als seine Lebensaufgabe. Und da kam für mich die Frage, als ich von Saulus gelesen habe, gibt es Dinge, wo ich leidenschaftlich dafür brenne? Gibt es Sachen, wo ich dann leidenschaftlich dabei bin? Was tun wir? Oder was tun diese Dinge in meinem Leben, in deinem Leben, mein Leben zu ernähren, zu erweitern oder auszubauen, oder werden damit viele Stunden einfach aufgebraucht? Und die bringen mein Leben eigentlich nicht so ganz viel. Saulus war voll dabei. Und lass uns nicht vergessen, ja, bei Saulus, er könnte mal viele Ergebnisse verbuchen. Viele Menschen festgenommen, viele im Gefängnis gebracht, wahrscheinlich auch viel schon getötet worden. Der Mann war fleißig dabei. Aber auch Fleiß oder Schweiß ist auch keine Garantie, dass was du tust, richtig ist. Und dann, was passiert bei Saulus? Ja, Vers 3, wir sehen, die waren unterwegs auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihm plötzlich ein Licht vom Himmel. Die beiden Situationen, die wir dann gerade erwähnt haben, da im Bergbau, da im Zahnarzt, wo alles dann ausgegangen ist, die beiden haben so nach Licht gesucht. Einerseits hier sehr ironisch, oder? Weil Saulus dachte, ich bin unterwegs im Licht, Gott zu dienen. Und was ist Saulus plötzlich passiert? Er ist für sich persönlich nur, die Männer haben das nicht gesehen, die ihn begleitet haben. Für ihn persönlich ist er wirklich vom Licht vom Himmel umstrahlt. Und das fiel mir direkt an, als ich das wieder dann gelesen habe. Wenn man im Dunkeln tappt, kann nur Licht helfen. Wenn man im Dunkeln tappt, kann nur Licht helfen. Was Jesus selbst auch sagt, in Johannes 8, Vers 12, Jesus sagt, ich bin das Licht für die Welt, Wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben. Aber interessanterweise, Jesus auch erkennt in Johannes 3, Vers 19, das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, denn ihre Taten waren schlecht. Und wie wir hier so dann sehen, ja, diese Licht kam vom Himmel. Licht findet seinen Ursprung in Gott. Und Saulus, der in seinen eigenen religiösen Regime sozusagen herumtobt, tappt voll daneben und seine Augen müssen geöffnet werden. Er braucht Licht. Und zweitens, wir sehen in Vers 4, welche Frage wird dann Saulus gestellt? Warum verfolgst du mich? Interessant, oder? Nicht die Frage, warum verteidigst du die religiösen Traditionen der Orthodoxen? Das ist, als ob Jesus das ganz persönlich nimmt und sagt, Saulus, warum verfolgst du mich? Jesus nimmt Saulus' Handlung ganz persönlich. Als ich das gelesen habe, fiel mir so dann ein, eins davon leider habe ich nicht. Vielleicht ihr habt dann diese Bändchen gesehen. Ja, was würde Jesus tun? Ja, normalerweise die sind WWJD. Ja, what would Jesus do auf Englisch? Ja, und viele Leute tragen diese Bändchen. Ich weiß nicht, ob die dann wirklich die bedeutenden Bändchen auch dann wirklich dran denken. Im Sinne von, wenn ich diese Bändchen anhabe, es geht darum zu fragen, wie sieht meine allgemeine Handlung aus, wenn ich mich nach Jesus richte? Und wenn ich zweifle an, was ich dann tun sollte, stelle ich mir die Frage, was denkst du, Jesus, in dieser Situation? Es ist dann kein Zauberstab hier. Aber andererseits, glaube ich, ist das nicht so ganz verkehrt. Ich erinnere mich vor viele Jahren, wo ich dann ein muslimischem Mann begegnet bin, der einerseits Schwierigkeiten in Deutschland gehabt hat und deswegen gedacht hat, er würde eine Frau kaufen. Ja, und damit dann Papiere kaufen. Und ich wusste schon für diesen Mann, dass er sich dann als Muslim, ja, und sozusagen ähnliche Muslim nennen wollte. Und ich habe ihm einfach dann gefragt, und passt deine Handlung zu deinem Glauben? Dass du der Staat und diese arme Frau betrügen möchtest, nur damit du Papiere bekommst. Ich würde Liebe, viel Liebe für dich beten, dass Gott einen Weg macht, damit du Papiere auf ähnliche Art und Weise bekommen kannst. Wie das aussehen kann, weiß ich nicht. Aber Gott weiß das, weil er weiß alles. Ich kann ihn mal fragen. Und so haben wir gebetet und so ist das innerhalb von 8 Monaten passiert. Interessanterweise dann war das dann so, ich habe diesem Mann zum ersten Mal, weil er wohnte bei uns im Haus, deswegen kenne ich ihn dann sehr gut, ich habe ihm dann plötzlich singen gehört. Und der Mann hat vorher nie gesungen. Ich habe gedacht, oh, okay. Dann habe ich ihn gesehen. Ich sagte, wieso dann singst du dann jetzt plötzlich? Ich habe ihn nie singen gesehen. Er sagte, meine neue Freundin liebt mir singen zu hören. Und jetzt singe ich dir dann so. So, oh, das ist aber schön. Und innerhalb von einem Jahr, die waren verheiratet. Okay, einerseits, wir können mal sagen, vielleicht kein Zufall, dass die Frau Deutsche ist, damit er Papiere bekommen könnte. Aber andererseits zu sehen, das ist eine ganz echte, liebevolle Beziehung. Wir verfolgen das jetzt seit 14 Jahren und das bleibt dann ganz lieb und echt zu sehen. Aber hier für uns diese Frage auch dann zu stellen, wie Jesus dann hat Saulus gefragt, warum tust du, was du tust? Stellen wir uns im Glauben auch diese Frage für uns. Jesus, was soll ich in verschiedenen Situationen dann tun? Wir sehen, wie das so dann ist. Ja, die Bibel weist uns von Anfang an darauf, dass Gott die Menschheit nicht wegen der Sünde einfach aufgegeben hat. Ganz im Gegenteil. Er schickt seinen einzigen Sohn hierhin, vor uns zu leben und für uns zu sterben. Als der Einzige, der uns von unseren Sünden erlösen kann. Und man findet diese messianische Faden durch die ganze Bibel. Das haben wir dann vor vielen Jahren in einem Andachtsprogramm in Schulen dann ausgeführt. Auf dem Weg zu Jesus haben wir das genannt. Und die Ereignisse des ganzen Alten Testaments haben wir als Schilde auf dem Weg hingestellt und alle deuten sich auf Jesus. Gott machte den Weg für Jesus. Und denk mal, Saulus hat sein ganzes Leben bis dorthin darin investiert, diese Erkenntnisse irgendwie für sich zu verneinen oder zu vernichten oder kann man sagen zu verkennen, dass er nicht dann die ernst nehmen wollte. Andererseits, wir haben das auch, wie das bei Saulus passiert ist, ne? Wie Saulus dann jetzt von Jesus direkt gefragt wird, warum dann verfolgst du mich? Wir sehen, wie das dann Jesus selbst passiert ist. Ja, erinnerst du dich da im Lukas Kapitel 4, Vers 16 bis 30? Jesus ging am Schabbat in der Synagoge und stand auf, um aus den Heiligen Schriften dann vorzulesen. Und einerseits im Programm des Tempels, im Programm des Synagoges, war das dann so, zu diesem Tag stand dann ein bestimmter Teil aus der Bibel zu lesen, aus Jesaja. Und dann stand dann in Vers 21 von Lukas 4, Jesus sagte, heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Mund hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen. Nicht so, nur zu sehen, Gott gibt uns interessante Worte in seinem Wort, was auch dann stimmt. Gott erfüllt die ganze Prophezeiung. Und die werden dann in Jesus dann erfüllt. Das war ein sehr deutlicher Zeichen der Erfüllung Gottes Verheißung. Die Menschen aber konnten oder wollte es nicht hören und er wurde aus der Stadt vertrieben. Können wir uns vorstellen, wie müsste es für Jesus gefühlt haben? Du erfüllst alles, was vom Vater versprochen ist und die Menschen einfach akzeptieren es nicht. Aber das ist auch, wie in Johannes 1, Vers 11 gesagt wird. Er kam in seine eigene Schöpfung, doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab. Wie wir gesagt haben hier, ja, Saulus bekommt in seinen persönlichen Offenbarung, wer Jesus ist. Können wir uns überhaupt vorstellen, was für ein großes Umdenken für Saulus das bedeutet hat. Ich finde, ehrlich gesagt, das ist kein sozusagen Zufall, wie das dann beschrieben wird, wie das 3 Tage später dann passiert für Saulus. Ja, was steht dann? Ja, er war dann bei dieser Person, er war dann 3 Tage bei dieser Person. Und was stand dann da? Was ist dann bei diesem Mensch dann passiert? Für Paulus im Vers 18 von Kapitel 9. Im selben Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen. Hast du das damit zu tun gehabt, Leute, die graue Sterne oder sowas gehabt haben, die vielleicht länger nicht so gut gesehen haben oder gar nicht mehr gesehen haben und plötzlich die kriegen neue Linsen, wird dann operiert und wenn dann die Bandage dann weggenommen wird, die machen dann so, weil die können nicht glauben, wow, guck mal die Welt an, wie das so sieht. Wie war das für Saulus? War das im Lauf in seiner Hintergrund dann zu denken, wie viel habe ich in diese Situation über Jahre investiert und jetzt sehe ich zum ersten Mal Gottes Erfüllung in Jesus Christus? War das dann wie ein Puzzle? Ja, weil wir würden mal denken, ja, also Paulus hat sich sehr gut im Alten Testament ausgekannt, aber dieser letzte Baustein hat gefehlt und jetzt kommt dieser Baustein rein und den ganzen Bild ist jetzt vollständig. Und jetzt könnte er mal sehen, Gott hat Jesus für uns geschickt. Was war das dann? Ich war 15, als ich das zum ersten Mal erkannt habe. Jesus ist nicht nur eine interessante historische Figur, was auch dann stimmt, der viel Gutes in seinem Leben getan hat, was auch stimmt. Jesus kam für mich. Jesus ist für mich gekommen. Ich werde das nie vergessen, das war 5. November 1977. Ich saß da, ehrlich gesagt, in einem Konzert, wo ich war nicht so ganz sicher, warum bin ich eigentlich hier. Ein Freund hat mir einfach dann eingeladen und aus Höflichkeit, ich wollte ihm nicht ablehnen, dann bin ich dorthin gegangen. Wir saßen alle auf Heubällen auf einem Bauernhof. Und diese Gruppe hat so dann gesungen, die haben sehr gut gesungen, aber jede Person in dieser Gruppe hat davon erzählt, Jesus hat mich gerettet. Und das war für mich neu. Das hatte ich vorher nie gehört. Das ist als plötzlich, als ob man so dann sieht, okay, Jesus ist auf ein sehr interessantes Bild an der Wand, es ist sehr schön, es ist interessant, ich kann das mal gucken, wenn ich möchte, dann gehe ich aber nach Hause, dann vergesse ich das. Und plötzlich springt Jesus aus diesem Bild zu mir und sagt, ich bin für dich gekommen. Und das war für mich dann ganz neu. Aber wie das auch in der Bibel so dann steht, ne? Wer an ihm glaubt, wird gerettet. Das heißt, Gott gibt uns ganz viel in seinem Wort. Aber er möchte so gerne, und das ist lebensnotwendig, dass ich eine lebendige Beziehung mit Gott durch Jesus habe. Sonst bleibt alles in Gottes Wort irgendwie ein bisschen flach. Und ich bin nur Beobachter. Wir können das wiedersehen auch von Nikodemus. Ne? Nikodemus in Kapitel 3 von Johannes Evangelium. Nikodemus erste Aussage. Wir wissen, dass du ein Lehrer von Gott gesandt bist. Und Jesus fühlte sich nicht irgendwie geschmeichelt, zu sagen, ach, du hast dann richtig erkannt. Ja? Jesus hat so dann direkt gesagt, Nur wer von oben hier geboren wird, kann Gottes neue Welt zu sehen bekommen. Das heißt, genau wie das bei Saulus vor schon mehrere hunderte Jahre dann passiert ist, vielleicht ein paar tausend Jahre passiert ist, muss auch bei mir passieren, was Himmlisches, was Übernatürliches, was Geistliches muss in meinem Leben passieren, um eine echte Beziehung mit Jesus abzuschließen. Genau wie für Paulus. Paulus bekam keinen menschlichen Rat, er bekam eine himmlische Offenbarung und sein Leben ist total umgedreht worden. Und das ist, wie Jesus das auch so dann gesagt hat. Und was ist dann bei Saulus dann passiert? Er war ein Mann, der vorher stark war und mit einer gewissen Autorität ging. Und was ist dann ihm jetzt passiert? Er musste dann begleitet werden. Er war blind und hilflos und musste hingebracht werden. Er war gewohnt, Christen zu verfolgen und solche Einsätze zu leiten, Christen zu verfolgen. Und jetzt muss er sich in den Händen von Fremden begeben, um sich selbst in das neue Licht des Lebens geführt zu werden. Und vorher war er besessen und zielstrebig und gnadenlos. Und jetzt nach mehreren Kilometern Marsch als Blindenmann und 3 Tage ohne Essen und ohne Trinken wird er nicht verfolgt, sondern gerettet. Das ist, was wir dann hier dann sehen. Wie das in der Bibel so dann hier steht, wie Jesus so dann steht, wie das bei Saulus passiert ist, wie das bei uns dann passiert. Die Bibel sagt uns, du musst wieder geboren werden. Du musst gerettet werden. Manche würden mal dann sagen, ja, ich bin aber nicht in Gefahr. Ich habe keine lebensbedrohliche Krankheit, wofür ich lebensrettige Medikamente dann brauche. Ich bin Gott sei Dank nicht in Pakistan, wo ich dann von Überflutung dann in Gefahr stehe. Ich bin nicht an den Frontline im Krieg in Syrien oder in der Ukraine oder in Äthiopien oder Somalien oder irgendwelche andere Kriegsregion der Welt. Warum muss ich gerettet werden? Weil ohne Jesus bin ich ein Sünder. Der ohne Jesus ohne Hoffnung steht. Ich stehe da, wie wir gesagt haben, in Dunkelheit. Und ich brauche Licht. Und Jesus ist das Licht. Und das geht dann für uns noch weiter zu sehen, jeden Tag, Jesus bringt uns mehr Licht ins Leben. Ihn zu erkennen und das Leben besser zu erkennen. Beten wir da mal kurz zusammen. Jesus, wir danken dir. Du bringst Licht in der Dunkelheit. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, Jesus, dass du gehorsam gekommen bist. Du hast dein Leben für uns geopfert. Das werden wir gleich mal auch in unserer Abendmahl symbolisch sehen. Und wenn wir zu dir kommen und unsere Sünde bekennen vor dir, das kann für uns genauso sein wie Saulus, dass die Schuppen von Augen fallen und wir sehen dich, Jesus, unser Erlöser und Erretter. Jesus, wir danken dir. Amen.